Bibeltext für heute steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 14 bis 16 und Kapitel 7, Verse 8 bis 13. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Weil Jesus Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Gibt es angesichts einer solchen Verantwortung irgendjemand, der der Aufgabe der Verkündigung gewachsen ist? Mein Brief hat euch zwar hart getroffen, und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat. Auch wenn es nur für kurze Zeit war. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr, natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, wie Gottes Wille entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Seht doch, wie vieles gerade dieser gottgewollte Schmerz bei euch ausgelöst hat. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach seinem Wiedersehen mit mir, leidenschaftlicher Einsatz für mich und schließlich sogar Bestrafung des Schuldigen. Ihr habt gezeigt, dass ihr in dieser Sache in jeder Hinsicht rein dasteht. Genau darum ging es mir letztlich mit meinem Brief. Ich schrieb euch nicht wegen dem, der das Unrecht beging, und auch nicht wegen dem, der von dem Unrecht betroffen war. Ich schrieb euch, damit ihr Gelegenheit habt, vor Gott und vor euch selbst zu beweisen, dass ihr euch voller Eifer für uns einsetzt. Das ist also der Grund, weshalb wir jetzt getröstet und ermutigt sind.
Guten Morgen. Am Montagmorgen war ich um 7:30 beim Training und ich sollte einen neuen Trainingsplan bekommen. Mal abgesehen davon, dass ich mich um diese Uhrzeit dann gefragt habe, warum ich so bescheuert bin, mir an meinem freien Tag um diese Uhrzeit diesen Termin dahin zu legen, habe ich mir kurz darauf noch eine viel grundsätzlichere Frage gestellt, nämlich die Frage, wieso tue ich mir das überhaupt an hier? Die alten Übungen waren so gut und ich konnte die so gut und nach diesem Tag kam ich wieder vor wie ein Anfänger. Und während oder nach einer Erklärung, die mir mein Trainer zu einer Übung gesagt hat, habe ich ihn gefragt, war das jetzt eine Frage oder war das eine Anweisung? Und dann hat er was gesagt, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, ich bin nicht dafür da, dir Anweisungen zu geben. Denk dran, dass du freiwillig hier bist. Stimmt. Ich muss das ja nicht machen. Aber ich mache das, weil ich weiß und weil ich merke, dass es gut für mich ist und dass es positive Auswirkungen hat. Und plötzlich ist mir dieses Training zu einer geistlichen Übung geworden, weil mir aufgefallen ist, dass es beim Glauben an einigen Stellen ganz ähnlich ist. Es geht nicht um Anweisungen, sondern es geht um positive Auswirkungen, um Veränderung. Vielleicht hast du dich heute Morgen auch gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an? Sonntags aufstehen, warum um diese Uhrzeit, warum sich mit Glaubensdingen auseinandersetzen, warum ausgerechnet mit diesen Menschen? Warum ausgerechnet bei diesem Wetter? In unserer Predigtserie Die verändernde Kraft des Evangeliums geht es heute um ein Leben der Erneuerung. Und anhand von einem ganz praktischen Beispiel werden wir uns die Auswirkungen einer geistlichen Fitnessübung anschauen. Wir werden uns mit einer Praxis des Glaubens beschäftigen, die nicht auf Anweisungen aufbaut, sondern die Auswirkungen im Blick hat. die aus Gnade kommt, die auf einer gewissen Art, auf einer geistlichen Freiwilligkeit beruht und aus einer tiefen Dankbarkeit und einer veränderten Einstellung folgt. Solange ich nicht akzeptiere und darauf vertraue, dass mein Trainer genau weiß, was er tut, könnte ich aufgrund von der Anstrengung stinksauer bleiben. Bis das Umdenken stattfindet und ich verstehe, diese Art der Anstrengung lohnt sich für diese Art der Veränderung. Es macht total Sinn. Und bei Glaubensfragen braucht es manchmal auch solche Trainer, die mit unterwegs sind. Paulus war im ersten Jahrhundert sowas wie der geistliche Trainer der vielen Menschen, die angefangen haben, sich mit den Inhalten des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen und auch für einige neu entstandene Kirchen. Und das, was ihn so besonders gemacht hat, war sein Wissen auf der einen Seite, dass er nicht perfekt ist, gepaart mit der tiefen Überzeugung auf der anderen Seite, dass das bei einem perfekten Gott kein Problem ist und kein Hinderungsgrund, ihn nicht trotzdem zu gebrauchen. Und weil diese Wahrheit so zentral und auch so entlastend ist, hat der perfekte Gott den unperfekten Paulus gebraucht, um diese Wahrheiten an uns und allen Menschen zu allen Zeiten nach ihm zur Verfügung zu stellen, zugänglich zu machen, in seinem Wort, in der Bibel, unter anderem eben in den Briefen, die Paulus geschrieben hat. Und der Grund dafür, dass wir uns hier jeden Sonntag unterschiedliche Abschnitte aus der Bibel ausschauen, ist nicht der, dass wir auf der Suche sind nach motivierenden Anweisungen zur Lebens- oder zur Verhaltensoptimierung, sondern weil Gottes Wort für uns, und damit meine ich dich und mich heute hier, immer noch das Beste ist, womit wir uns beschäftigen können. Es hat kein bisschen von seiner Aktualität verloren. Wir brauchen diese entlastende und befreiende Wahrheit. Wir wollen das nicht immer, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir brauchen das. Dieser Abschnitt, den wir gerade eben gehört haben, stammt aus dem dritten Brief, den Paulus an die Kirche in Korinth geschrieben hat. Und er nimmt darin Bezug auf einen vorherigen Brief, der uns leider nicht überliefert ist, den wir also nicht zur Verfügung haben. Deswegen heißt es in der Bibel, das ist der zweite Korintherbrief. Zwischen dem ersten und dem zweiten war aber noch ein Brief, der sogenannte Tränenbrief, der nämlich Tränen ausgelöst hat. Deswegen heißt er Tränenbrief. Und dieser Brief war eine Antwort auf eine konkrete Situation und eine Reaktion auf ein konkretes Problem und eine konkrete Fragestellung in dieser Kirche. Und es ist total spannend, dass Gott in der Bibel durch Antworten auf konkrete Fragen in konkreten Kirchen immer auch allgemeingültige Prinzipien für alle Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt weitergibt. Und die gelten bis heute. Diese Kirche in Korinth hatte sich super entwickelt. Es gab dort viele begabte Leute, die Kirche ist gewachsen, es gab Begeisterung, bis dort Menschen aufgetaucht sind, die versucht haben, durch eine leicht veränderte, eine leicht angepasste Botschaft die Mitglieder der Kirche geistlich zu verwirren, letztlich damit gegen Paulus aufzuwiegeln und seine Autorität in Frage zu stellen. Und Paulus erklärt hier in diesem Brief nochmal die Absicht des letzten Briefes, dass er damit weder anklagen wollte, noch die Betroffenen, und wahrscheinlich meint er sich damit auch selbst, verteidigen wollte, sondern dass es ihm darum ging, die Menschen in dieser Kirche an die wesentlichen Punkte des Evangeliums der Gnade von Jesus Christus zu erinnern und so wieder eine Bewusstseinsveränderung zu initiieren und auszulösen. Also zurück zum Eigentlichen war seine Absicht. Und wir können zwischen den Zeilen lesen in diesem Brief, dass Paulus das sehr intensiv beschäftigt hat, Es hat ihn umgetrieben, wahrscheinlich hat er nicht gut geschlafen, bis er gehört hat, dass tatsächlich Veränderung durch seinen Brief passiert ist. Er hat scheinbar heftige Worte benutzt und die Kirche kritisiert. Und erst als er davon hört, was in dieser Gemeinde passiert ist, hören die Zweifel auf, war es richtig, diesen Brief abzuschicken und das anzusprechen. Kurz nochmal zur Erinnerung, es war eben vor 2000 Jahren nicht möglich, mal eine schnelle E-Mail hinterherzuschicken und es irgendwie richtig zu stellen, sondern es hat teilweise Wochen oder Monate gedauert, bis der Brief angekommen ist und bis eine Antwort zurück war. Und ich könnte mir vorstellen, und an einigen Stellen kommt das durch, dass er sich gefragt hat, meine Güte, was habe ich da gemacht? Habe ich mir das letzte bisschen Vertrauen, was vielleicht noch da war, damit jetzt auch noch zerschossen? Und dann endlich kommt Titus, sein Mitarbeiter, mit der Nachricht, es war so gut, dass du das in aller Deutlichkeit angesprochen hast. Deine Worte haben tatsächlich ihr Ziel erreicht. Die Leute haben sich das tatsächlich zu Herzen genommen, was du geschrieben hast. Die sind umgekehrt. Es hat sich was verändert und das Vertrauen ist zurück. Und seine Sorge war völlig unbegründet. Und mit diesem Wissen schreibt er dann diesen Brief. Und er schreibt dann, mein Brief hat euch zwar hart getroffen, aber jetzt bereue ich nicht mehr, dass ich ihn geschrieben habe, weil ich ja sehe, dass ich euch damit keinen Schaden, sondern einen Schmerz zugefügt habe, der zu eurer Umkehr und Rettung geführt hat. Um so eine Art der Umkehr geht es heute. Um ein Leben der Erneuerung. Um ein verändertes Denken. Und ein alter Begriff für dieses Umdenken, wie es hier bei den Menschen in Korinth passiert ist, heißt Buße. Buße. Was denkst du, wenn du diesen Begriff hörst? Buße. Gebückte Haltung? Peitsche? Verzicht? Anklage? Rosenkranz? Vater unser? Strafe? Abbitte? Almosen? Belastung? Freunde von uns werden in Brandenburg an der Havel auch eine neue Kirche gründen und sie haben für diese Aktion eine alte, stillgelegte, runtergekommene katholische Kirche gekauft. Und wir haben sie am Montag besucht und ich stand vor dem Beichtstuhl und habe mich gefragt, was ist hier wohl alles zur Sprache gekommen? Was wurde hier gesagt? Welches Verständnis von Buße und Vergebung wurde hier kommuniziert? Was wurde vielleicht als Gegenleistung gefordert? Was davon wurde eingehalten? Wie hoch war die Erfolgsquote für Befreiung und Veränderung? Der Begriff, den das Neue Testament für Buße, für Umkehr benutzt, heißt Metanoia und beschreibt ein ganzheitliches Umdenken. Eine Sinnesänderung, die die komplette Existenz einer Person betrifft und nicht nur ein bestimmtes Verhalten. Und wenn die Bibel von Buße und Umkehr spricht, schwingt da immer auch ganz, ganz, ganz viel von Freiheit und von Entlastung mit. Umkehr beschreibt diesen Aha-Effekt, in dem uns gleichzeitig die Erkenntnis, ich komme nochmal zurück auf das Bild, was in den letzten Wochen entstanden ist, gleichzeitig mehr über die Heiligkeit Gottes klar wird und gleichzeitig mehr über unsere eigene Schuld, über unseren eigenen Zustand klar wird, über unsere Unperfektheit und indem uns die Lösung vor Augen steht, die diese beiden extrem weit auseinanderliegenden Pole zusammenbringen kann, nämlich das Kreuz. Und die Lösung heißt eben nicht Anstrengung oder Verzicht, sondern das Entlastende an dieser Lösung ist die Freiheit, dass es möglich ist, von uns wegzuschauen. Und zwar wegzuschauen sowohl von unseren guten Taten, als auch wegzuschauen von unseren nicht so guten Taten, schlechten Taten, schlimmen Taten. Und wohin schauen? Auf diese gute Nachricht, durch Jesus gibt es die Möglichkeit, als Sohn oder Tochter Gottes ohne unser eigenes Zutun von ihm angenommen zu werden und dadurch befreit und erneuert zu leben. Umkehr bedeutet ganz konkret, dass das Vertrauen auf Jesus und das, was er für uns gemacht hat, in diesem Moment etwas mehr geworden ist. Und das muss immer wieder passieren. Es ist quasi ein tägliches Fitnessprogramm. Wir müssen nicht aus Angst Gottes Heiligkeit schmälern oder kleiner machen. Und wir müssen auch nicht uns besser darstellen, als wir eigentlich sind. Ich behaupte aber, dass die Mehrheit der Menschen ein ganz anderes Verständnis von Buße hat, von Umkehr. Ich habe versucht, mal ein bisschen was zu konstruieren. Ich glaube, dass häufig die Motivation dahinter ist, wenn wir Mist gebaut haben, was ja auch subjektiv ist in vielen Fällen, ob wir Mist gebaut haben oder nicht, dann sollten wir uns mindestens ein bisschen schlecht fühlen, das irgendwie spüren, damit wir dann etwas tun, dass es wieder gut wird. Ich glaube, das ist in vielen Fällen das Verständnis von Buße. Mit diesem Konzept besteht allerdings die Gefahr, dass Umkehr, dass Buße zu einer Handlung wird, bei der wir uns auch wieder nur um uns selbst drehen. Wir wollen uns hinterher besser fühlen, wir wollen einen Beitrag leisten, damit alles gut wird und unsere Schuldgefühle weg sind, damit es dann normal weitergehen kann. Das ist aber weder Buße, noch ist das Umkehr, sondern Egoismus. Und ich will das nicht über andere sagen, sondern ich kenne das von mir. Ich erzähle euch was. Ich habe mich vor 2 Wochen total über eines unserer Kinder geärgert. Und ich war, in Klammern, vielleicht sogar berechtigterweise, Klammer zu, echt wütend. Und in dieser Wut habe ich mich zu einer WhatsApp-Nachricht hinreißen lassen, die echt mies war. Und in der folgenden Nacht habe ich schlecht geschlafen und am nächsten Morgen war mir das total unangenehm. Und ich habe noch eine WhatsApp-Nachricht hinterhergeschrieben, die ging ungefähr folgendermaßen: Tut mir leid, hätte ich so nicht schreiben dürfen, verzeih mir, aber ich war echt wütend und enttäuscht. Das klingt, vielleicht ist es besser, als wenn ich gar nichts gemacht hätte, weiß ich noch nicht mal. Aber das war keine echte Umkehr. Das war eine Rechtfertigung, sonst gar nichts. Obwohl ich was zugegeben habe, ist ganz viel an Wut und an Ärger und an Zorn übrig geblieben. Und solange ich nicht und solange wir nicht bereit sind, diese viel tiefer liegende Schuld anzugucken und zuzugeben, ist es keine echte Buße und keine echte Umkehr. Häufig kann man unechte Umkehr, so habe ich es mal genannt, genau an diesen Sätzen nämlich erkennen, die nachgeschoben werden. Ich kann das selbst nicht glauben, dass ich sowas gesagt habe oder sowas getan habe. Oder ich verspreche dir, beim nächsten Mal wird das nicht wieder vorkommen. Wie klingt das für euch? Das eigentliche Problem wird in diesen Sätzen deutlich. Dahinter versteckt sich nämlich eine totale Fehleinschätzung unseres Herzens, unseres Betriebssystems. Der erste Satz zeigt nämlich, dass wir uns selbst für zu gut halten und noch darüber erstaunt sind, zu was wir alles fähig sind. Dann haben wir noch nicht verstanden, was wirklich, wie verdorben, sag ich mal, unser Herz ist. Und wir reagieren darauf schockiert: Ich kann es einfach nicht glauben, sowas hätte ich von mir gar nicht erwartet. So bin ich eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich anders, aber ich komme so selten dazu. Und im zweiten Satz versteckt sich der Vorsatz, es beim nächsten Mal aus eigener Kraft mit ein bisschen mehr Anstrengung selbst schaffen zu können, was auch nicht stimmt. Das eigentliche Problem ist nämlich gar nicht die Tat, sondern das eigentliche Problem ist der Grund für diese Tat. Und das nennt die Bibel Schuld, den Zustand der zerstörten Beziehung zu Gott. Und solange wir das nicht enttarnen, wird es dazu führen, dass wir andere verurteilen, auf Menschen herabschauen, weil wir uns selbst für besser halten und frustriert darüber sind, wenn andere sich nicht so schnell verändern, wie wir das gerne hätten, weil wir unserer eigenen Anstrengung so viel zutrauen. Und das wird auf Dauer extrem belastend für Beziehungen. Und häufig ist die Folge davon Rückzug und Isolation und Arroganz. Die Ursache für Schuld liegt in der gestörten Beziehung zu Gott. Die Folgen von Schuld sind deswegen immer auch nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern immer auch automatisch gegen Gott gerichtet. Und deswegen finden wir eine dauerhafte Lösung für Schuld auch niemals ohne Gott. Und deswegen schreibt Paulus dieser Kirche und uns in aller Deutlichkeit, dass wir uns das anschauen müssen und nicht ignorieren dürfen. Und ich saß da, ja, Trainer, ich will darauf vertrauen, dass du es gut meinst. Und in den Versen 9 und 10 in dem Text beschreibt Paulus die Hinweise und den Prozess, der zur Umkehr und zur Rettung führt, als Schmerz, den Gott zugefügt hat. Und ich höre schon wieder den Aufschrei, wie Gott fügt Schmerzen zu. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Das macht er doch nicht. Ich war vor kurzer Zeit dabei, als jemandem die Kniescheibe rausgesprungen war. Der Arzt hat, um sie wieder reinzudrücken, Schmerzen zugefügt. Aber danach war es besser. Oder wie ist das, wenn wir die Diagnose von einem Tumor haben? Ist eine schmerzhafte OP nicht besser als ein Tumor, der sich ausbreiten kann und wenn es vielleicht irgendwie dann keine Chance mehr auf Heilung gibt? Das ist die Art von Schmerz, die hier gemeint ist. Das Gegenteil von diesem Schmerz, den Gott zufügt und der zur Umkehr führt, ist übrigens nicht ein Schmerz, den Gott zufügt und der zu Ignoranz oder ohne Konsequenz bleibt, sondern das Gegenteil von diesem guten, göttlich zugefügten Schmerz ist häufig falsche menschliche Barmherzigkeit. Wenn wir gut gemeint sagen, ist doch nicht so schlimm. Kann doch jedem mal passieren. Nein, du musst dich nicht schuldig fühlen. Hey, so bist du halt. Diese Art von Barmherzigkeit in diesem Bezug auf Schuld hilft nicht nur nicht weiter, sondern der Text sagt, die führt zum Tod, weil beziehungsweise wenn sie echte Umkehr verhindert. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Ich weiß nicht, wie viele Dinge mir schon leid getan haben und es hat sich trotzdem hinterher nichts verändert. Vielleicht fällt euch auch was ein. Und ich weiß nicht, wie viele Dinge mir schon leid getan haben, nur weil es negativ auf mich zurückgefallen ist. Echte Umkehr fängt da an, wo uns bewusst wird, dass wir nicht nur ein zwischenmenschliches Problem haben, sondern ein Problem mit Gott. Und deswegen scheut sich Paulus auch nicht, Dinge im Namen Gottes anzusprechen, die zwar wehtun, aber Gutes bewirken. Es ist gerade Gottes Liebe und es ist gerade Gottes Gnade, die uns annimmt, wie wir sind und uns nicht so lässt, wie wir sind, zum Glück. So arbeitet Gott. Eine Umkehr, die von Gott initiiert ist, ist oft ein lebenslanger Prozess, der an konkreten Veränderungen sichtbar wird. Und in Vers 11 werden diese Veränderungen beschrieben. Durch Gottes Eingreifen haben sich Einstellungen, Sichtweisen und Verhaltensweisen geändert, und zwar sowohl gegenüber Gott als auch gegenüber Menschen. Und dieser von Gott verursachte Schmerz ist häufig eine sehr fruchtbare und eine sehr effektive, aber auch eine sehr, manchmal eine schmerzhafte Angelegenheit. Ich will noch mal kurz das Beispiel von dem Trainingsplan aufgreifen. Ein Trainingsplan gilt immer nur für eine vorübergehende Zeit und für eine ganz bestimmte Person. Und dann wird er wieder neu angepasst. So ist es auch bei Gott. In Vers 8 sehen wir das. Da steht, auch wenn es nur für eine kurze Zeit war, dass das passiert ist. Und ich habe mir überlegt, wenn Schuldgefühle oder wenn Zweifel uns über längere Zeit festhalten, wir das nicht loswerden, wenn Vergebung zugesprochen wurde und das nicht greift, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass uns der Gegenspieler Gottes zwar vielleicht nicht davon abhalten konnte, unsere Schuld zu bekennen, es ihm aber sehr wohl gelingt, uns davon abzuhalten, dass wir Vergebung und Gnade genießen können und die Auswirkungen davon annehmen können und die Freiheit empfangen können. Zur Erinnerung, wir sind Gott so wichtig, dass Jesus mit seinem Tod diese Freiheit durch echte Vergebung für uns errungen, erstorben hat. Und echte Umkehr bringt uns deswegen immer zum Kreuz und zu Jesus, an den Fuß des Kreuzes. Und die dort erlebte Freiheit, die macht uns frei, folgende Sätze zu sagen: Ich habe das wirklich getan. Ich bin tatsächlich so. Herr, vergib mir, du bist meine einzige Hoffnung. Und das ist krass. Wenn wir auf diese Weise das Evangelium verstehen, dann wird echte Buße immer mehr unser Leben und unsere Beziehung bestimmen. Wir sind nämlich nicht mehr geschockt von unserer Sünde und können das ehrlich zugeben. Und außerdem hören wir auf zu glauben, dass wir uns aus unserer eigenen Kraft verändern und verbessern können. Und das ist ganz schön entlastend. Und es führt dazu im Idealfall und immer mehr, dass wir uns schneller an Jesus wenden, um bei ihm Vergebung und Veränderung zu bekommen, die wir tatsächlich brauchen. Sünde, also wenn die Bibel von Schuld spricht, ist das nämlich ein Zustand und nicht nur ein komisches Verhalten. Und ich glaube, da herrscht ganz oft auch ein falsches Verständnis. Und dieser Zustand erfordert einen Lebensstil der Umkehr und nicht nur eine gelegentliche Tat, die das wieder aufwiegt. Umkehr ist nicht nur einmal nötig oder in regelmäßigen Abständen, wenn wir uns schuldig fühlen, sondern Umkehr, Buße, wie die Bibel das meint, als Entlastung, ist eine beständige Haltung. Und wenn uns etwas bewusst wird, dann ist es kein Zeichen von spießiger Haarspalterei, sondern ein Zeichen von Gottes gnädigem Handeln an uns und in uns. Und weil das bei den Korinthern so gekommen ist, wie Paulus es ihnen erklärt hat und dann wiedergekommen ist, schreibt er ihnen in tiefer Dankbarkeit, wie viel durch ihre Veränderung von ihnen ausgeht. Und er beschreibt das als einen Wohlgeruch, durch den Jesus und sein Sieg überall bekannt wird. Und das steht am Anfang dieses Briefes. Er ist total dankbar für die Auswirkung, für den Wohlgeruch, dass alle davon mitbekommen haben. Alle riechen das. Und manche finden dieses Aroma herrlich und genießen es, und andere finden es eklig. Ich weiß nicht, wenn man jetzt hier reinkommt, kann man wahrscheinlich den Kaffee riechen. Dass manche das toll finden und andere eklig, ist aber keine Aussage über die Botschaft, sondern über den Riechenden und über die Wahrnehmung. Und ich sehne mich danach für mich persönlich immer mehr, so einen Lebensstil der Veränderung, der Erneuerung zu haben. schneller ehrlich werden zu können. Und ich sehne mich danach, zu einer Kirche zu gehören, wo das möglich ist. Ich sehne mich danach, Beziehungen zu Menschen zu haben, wo genau das passiert. Wo wir aufhören, Masken aufzuhaben und uns einfach in dieser Realität in die Augen schauen können und gemeinsam unterwegs sind. Nach Beziehungen, in denen immer weniger Entschuldigungen oder Rechtfertigungen wichtig sind und immer mehr Buße und Umdenken eine Rolle spielt. Immer weniger Begründungen wie, ich war doch nur ehrlich, du kannst wohl mit der Wahrheit nicht umgehen. Oder ich sag doch nur, was ich fühle, was kann ich für meine Gefühle? Oder das war doch nur ein Witz, verstehst du keinen Spaß? Oder es war ein Missverständnis. Oder ich bin so halt, was kann ich dafür? Oder sorry, ich habe einen Fehler gemacht, aber das macht ja jeder mal. Oder ich hatte einen schlechten Tag. Kannst du mich bitte bedauern? Und immer mehr die Einsicht in den Beziehungen mitspielt. Mir ist bewusst, ich bin tatsächlich so. Herr, vergib mir, du bist meine einzige Hoffnung. Und die Bibel sagt, wenn das passiert in Beziehungen, dann wird sich dieser Geruch verbreiten. Und hoffentlich werden wir dann in den Momenten nicht auf unsere eigene Disziplin und die Strategie, die wir haben, hinweisen, sondern auf Gott, der so eine radikale Ehrlichkeit möglich macht. Jetzt kommen wir zu den Kaffeebohnen. Ich hoffe, jeder hat am Eingang eine bekommen. Hier vorne stehen aber auch noch welche. Ihr könnt die riechen und ihr werdet die jetzt gleich wieder loswerden, diese Kaffeebohne. Hier vorne in diesem Glas sind 172.000 Erbsen. Für jeden Potsdamer Bewohner eine. Wenn du Gott kennengelernt hast, wenn du Vergebung erlebt hast, wenn Gott bei dir dafür gesorgt hat, dass sich aus reiner Gnade deine Identität verändert hat, im Bild gesprochen, wenn aus einer Erbse eine Kaffeebohne geworden ist, aus dir ein Wohlgeruch, dann ist es Gnade. Und dann kannst du nachher, wenn wir hier vorne zusammen Abendmahl feiern, an diesem Glasbehälter vorbeigehen und eine Erbse rausnehmen und eine Kaffeebohne reintun. Und das Phänomen ist, wenn diese Metanoia, dieses Umdenken bei dir stattgefunden hat, dann macht das, wühl sie irgendwo rein. Und das Phänomen ist, ihr könnt es mal machen, ich habe heute Morgen da mal 10 Stück drin versteckt. Das Phänomen ist, nicht die Masse der Erbsen bestimmt den Geruch, sondern die paar Kaffeebohnen, die da drin sind. Selbst wenn man sie nicht sieht. Zu so einer Kirche möchte ich gerne gehören. Es ist nicht die Masse, sondern der Wohlgeruch. Der Einfluss geht von dem Wenigen aus auf das Viele. Darum gibt es diese Kirche und die anderen. Danach sehne ich mich für unsere Stadt, dass immer mehr von diesem Wohlgeruch des Evangeliums ausgeht. Und damit das passiert, niemand von uns kann aus einer Erbse eine Kaffeebohne machen. Es funktioniert nicht. Kann der Patrick so lange rösten, wie er will. Es wird nicht funktionieren. Dafür braucht es das Kreuz. Weil das verändert Identitäten. Und darum feiern wir hier jeden Sonntag Gottesdienst, um uns daran zu erinnern. Und darum schauen wir jeden Sonntag und in den kleinen Gruppen und hoffentlich irgendwo im Alltag in die Bibel, die uns genau daran erinnert. Und deswegen können wir immer mehr unser Leben genießen. Mit all den Fehlern und all der Tiefe der eigenen Schuld, gepaart mit Gottes Heiligkeit und der Lösung, die er geschaffen hat, das miteinander zu verbinden. Dafür sind wir hier.